Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, Sommerferienzeit und nicht nur das, auch die Hitze ist wieder zurück. Da lohnt es sich, sich mal einen Eiskaffee zu schnappen und sich zurückzulehnen und uns zu lauschen, Christian, würde ich sagen. Hier ist auf jeden Fall der Chefredakteur von Reise von Neun, Christian Schmickel.
Ja, uns zu lauschen lohnt sich immer und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Wir könnten natürlich jetzt echt coole Hitzetipps geben, aber wir machen lieber was anderes und legen heute den Fokus mal so ein bisschen auf Destinationsmarketing und auch, wie sich eine Destination, finde ich, ganz hervorragend präsentieren kann. Dazu hast du jemanden eingeladen in den Podcast, wie ich finde, der, ich glaube, den kann man nachts um drei anrufen und dann würde er genau das alles erzählen können, oder?
Wohl richtig, liebe Sabrina. Es geht, wie du schon gesagt hast, um touristisches Städtemarketing und natürlich um die Frage, wie sich Tourismus und die Anforderungen der lokalen Bevölkerung möglichst optimal miteinander verbinden lassen. Und darüber habe ich mich mit Michael Otremba unterhalten. Der ist Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH und der Hamburg Tourismus GmbH.
Ob das Markenzeichen die Elbphilharmonie tatsächlich auch die Zielgruppe für diese Stadt mit beeinflusst hat, verrät er uns gleich. Auf jeden Fall sage ich, viel Spaß jetzt. Hier kommt das Interview der Woche.
Diese Folge wird präsentiert von der Ibis Markenfamilie. Seit über 50 Jahren steht sie für bezahlbaren Komfort und verlässliche Qualität. Mit heute rund 2500 Hotels weltweit bietet Ibis langfristige Wachstumsperspektiven im globalen Accor-Ökosystem. Mehr über die Ibis-Markenwelt auf group.accor.com.
Hallo Herr Otremba.
Hallo Herr Schmecke.
Hamburg braucht sich ja als Städtedestination nicht hinter anderen berühmten City-Zielen zu verstecken. Und die großen und wichtigen Attraktionen wie etwa die Elbphilharmonie, die Speicherstadt, vielleicht auch die Landungsbrücken, den Michel und die Reeperbahn kennt eigentlich so ziemlich jeder. Was tun Sie denn als Geschäftsführer der Tourismus GmbH und der Marketing GmbH, der Sie ja schon, glaube ich, seit 10 Jahren jetzt sind, um daneben auch andere Aspekte der Hansestadt stärker in den Blickpunkt zu rücken?
Ja, vielen Dank erstmal. Freut mich sehr, dass wir über das Thema Städtevermarktung reden. Ein sehr gutes und wichtiges Thema. Das sage ich nicht nur aus meiner Rolle, sondern auch aus voller Überzeugung. Mhm. Also erstmal vielleicht auch, Sie haben die Elbphilharmonie erwähnt. Die Elbphilharmonie hat nicht nur dazu geführt, dass Hamburg ein ikonisches Wahrzeichen hat und ein Bild, mit dem man auf einmal jetzt auch sagen kann, das ist nun wirklich Hamburg, so ähnlich wie die Sydney Opera, die für Sydney, für Australien und für einige auch für die südliche Hemisphäre steht. So kann man jetzt wirklich auch sagen, nach 10 Jahren Elbphilharmonie hat die Elbphilharmonie diese Rolle eingenommen, sondern sie hat auch die Ambitionen der Stadt nochmal deutlich verändert. Weil Hamburg hat ja schon ein Selbstbewusstsein, ähnlich wie München, würde ich sagen. Aber eine Art, man möchte als Hanseat eher, dass dieses Selbstbewusstsein und auch diese Stadt entdeckt wird. Und dieses Gebäude schreit irgendwie laut in die Welt, ich will eines der 3 besten Konzerthäuser der Welt sein. Vollkommen unhanseatisch. Und es tut der Stadt aber gut, weil es, wie gesagt, Ambitionen auch unter Beweis stellt und sichtbar macht. Und natürlich ist durch die Elbphilharmonie auch das Thema Kultur nochmal ganz anders in unser Mindset gekommen. Also Hamburg war schon immer eine Stadt, in der Kultur eine besondere Rolle spielt. Aber wenn man so einen Leuchtturm hat mit diesen Ambitionen und wenn man das Haus auch so positioniert, wie wir es damals getan haben, dass es nicht singulär dastehen soll, sondern immer im Doppelpass, dann fällt auf das Thema Kultur natürlich auch ein anderes Licht. Also heißt, Kultur ist ein Schwerpunktthema für uns geworden in seiner Vielfalt, wie wir es abdecken und auch in den Kontrasten, also Hochkultur auf der einen Seite und das ist ja aber das Schöne an dieser tollen Stadt, dass gerade auch Subkultur eine große Rolle spielt und wie kann Hochkultur mit Subkultur im Dialog sein und gemeinsam Geschichten erzählen und unser neuer Opernintendant Tobias Kratzer sagt zum Beispiel, auch ein gut gemachtes Musical ist besser als eine schlecht gemachte Oper. Okay. Und ich finde, das ist etwas, was diese Stadt so auszeichnet, dass hier Kontraste in Dialog miteinander sind und daraus Geschichten und auch Energie entsteht. Und ähnlich versuchen wir das auch mit dem Thema Kulinarik, was ein weiteres Schwerpunktthema von uns ist, wo wir auf der einen Seite natürlich auch diejenigen bedienen können, die ich sag mal, nach den Sternen greifen, übertrieben formuliert, aber genauso auch super spannende Gastronomen haben, denen die Sterne relativ egal sind, aber die trotzdem für Hamburgs DNA kulinarisch stehen. Und ein weiteres Thema, was hier eine große Rolle spielt, abseits der Sehenswürdigkeiten, wie Sie es gesagt haben, ist das, was mit dem maritimen Thema einhergeht, nämlich diese Weltoffenheit, die Lebensqualität, die diese Stadt hat. Und wenn wir Menschen zum ersten Mal in dieser tollen Stadt begrüßen können, dann ist das, was wir als Emotionen am meisten irgendwie wahrnehmen, Überraschung. Wie kann es denn sein, dass eine Metropole mit fast 1,9 Millionen Menschen, die hier leben, ermöglicht, dass man im Zentrum der Stadt segeln kann und dass hier an jeder Ecke es möglich ist, Füße ins Wasser zu halten und Suppen zu gehen. Das heißt, so diese Verbindung aus unglaublicher Lebensqualität und trotzdem eine Metropole sein, das sorgt bei denen, die zum ersten Mal hier sind, für eine große Verwunderung. Und das wollen wir letzten Endes auch erreichen mit dem, was wir machen. Wir wollen Menschen für Hamburg begeistern und wir wollen sie auch mit dem überraschen, was diese Stadt bietet.
Hat denn diese Ikone Elbphilharmonie, über die Sie eingangs sprachen, ein neues und anderes Publikum Ihrer Erfahrung nach in die Stadt gebracht oder kommen die, die sowieso immer gekommen sind?
Nee, das würde ich schon sagen. Es ist ein anderes Publikum. Also wir haben gerade nach der Eröffnung war es ja so, dass die Verfügbarkeit von Elbphilharmonie-Tickets ein Riesenthema in der Stadt gewesen ist. Also das war mehr ein Thema als die Frage, hast du ein Ticket für den HSV? Also das mag jetzt auf der einen Seite an der Schwäche des HSV vielleicht auch damals liegen. Aber dass man darüber redet, hast du schon geschafft, irgendwie in den großen Saal zu kommen? Hast du schon ein Ticket bekommen? Das war sicherlich gerade in den ersten Jahren verrückt mit anzusehen, die Euphorie. Und ich glaube, die kühnsten Prognosen, die mal ein Senator getroffen hat zum Besuchsaufkommen auf der Elbphilharmonie Plaza, waren 1 Million im Jahr. Also wir sind jetzt bei, glaube ich, 25 Millionen Menschen, die Plaza besucht haben. Und natürlich hat dieses Haus auch dafür gesorgt, dass wir bei Kulturreiseveranstaltern auf einmal ganz anders positioniert worden sind. Die Mischung aus unglaublich spannender Architektur durch Herzog de Meuron, das breit gefächerte Angebot und dann auch diese ikonische Wirkung haben schon dazu geführt, dass Hamburg da anders wahrgenommen wird und dementsprechend auch ein anderes Publikum nach Hamburg gebracht.
Der eine Bereich, Sie sprachen es anders, ist die Hochkultur und das sind tatsächlich die Berühmtheiten. Das andere ist tatsächlich auch die Verbindung von Hamburg zum Maritimen, zum Meer, zur Weltoffenheit und so weiter. Welches ist denn Ihre wichtigste Klientel nach eigener Einschätzung, wenn wir über den touristischen Verkehr reden?
Oh, das ist unfassbar schwer zu beantworten. Also aus der Frage der Wertschöpfungsperspektive sind natürlich Kongressteilnehmende für die Stadt enorm wichtig. Die Stadt hat investiert in ein revitalisiertes Kongresszentrum. Das war in den 70er Jahren mal State of the Art mit ganz vielen auch kulturellen Veranstaltungen. Udo Jürgens ist immer wieder hier aufgetreten beispielsweise. Aber es war dann irgendwann auch an der Zeit, dies wieder auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Das hat man in den letzten Jahren gemacht. Und natürlich ist es aus der Wertschöpfungsperspektive enorm wichtig, Hamburg im Bidding um große Kongresse immer wieder auch ins Gespräch zu bringen, weil natürlich so ein Kongressteilnehmer auch entsprechende nicht nur inhaltliche Impulse bringt, sondern wie gesagt auch Wertschöpfung bringt. Hamburg ist national unfassbar gut positioniert. Also was viele gar nicht wissen, 75% unserer Gäste kommen aus dem nationalen Raum.
Okay.
Das zeigt aber auf der anderen Seite auch, wie viel Potenzial es noch geben könnte, wenn wir Hamburg international noch stärker positionieren und damit natürlich vielleicht auch für die Hotellerie ganz andere Tagesdurchschnittsraten ermöglichen können. Also da hat Hamburg sicherlich auch noch etwas, wo wir gemeinsam dran arbeiten müssen, als Stadt, als Branche, dass wir international anders wahrgenommen werden. Und ansonsten ist die Frage nach der Klientel, ich würde mal sagen, sehr themenspezifisch auch. Also wir wollen Gäste anziehen, die sich für Kultur interessieren, aber genauso natürlich auch Menschen, Familien anziehen, die die Lebensqualität hier genießen wollen. Also deswegen ist gar nicht so leicht zu sagen, wer jetzt die wichtigste Klientel ist.
Okay, das leuchtet mir ein. Welche Aspekte, weil Sie es gerade erwähnten, wollen Sie denn im Auslandsmarketing für Hamburg in den Vordergrund rücken?
Ja, die Themen grundsätzlich, die wir als Schwerpunktthema ausgewählt haben, Kultur, Kulinarik, das Maritime oder auch die Maisbranche, das ist das, worauf wir auch im Ausland setzen. Grundsätzlich muss man sagen, ist die Die Komplexität dieser Aufgabe resultiert gar nicht daraus, Themen zu finden, die spannend sind, weil da bietet die Stadt jeden Tag wieder etwas Neues, sondern eher zu sagen, worauf fokussieren wir uns? Und je weiter wir uns wegbewegen vom heimischen Markt sozusagen, umso stärker müssen die Themen sein. Also die Elbphilharmonie ist sicherlich etwas, was international für Furore gesorgt hat. Das Miniaturwunderland ist etwas, was international für Furore sorgt. Sieht man auch daran, wenn die Jungs, die Betreiber von Miniaturwunderland, den Part von Monaco eröffnen, dann kommt die royale Familie dafür aus Monaco. Das, was bei uns im Bereich Wissenschaft passiert, DESY und Petra 4, ist etwas, was international für Aufmerksamkeit sorgt. Oder als die große Caspar-David-Friedrich-Ausstellung gelaufen ist, hier in der Kunsthalle, da ist der Wanderer auch das Kernmotiv gewesen der Ausstellung in New York zu Caspar-David-Friedrich. Das heißt also, je weiter wir weggehen von Hamburg, umso stärker muss auch das Motiv, muss die Geschichte, müssen die Bilder sein, die dann auch international verfangen.
Nun stehen ja Kongresse und Großveranstaltungen auf der einen Seite und ich sag mal so die klassischen Freizeittouristen auf der anderen Seite in so einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander aus der eigenen Sicht, wenn ich das mal so sagen darf. Wie gut gelingt es denn Hamburg, das auch jahreszeitlich so gut zu verteilen, dass sich das nicht allzu sehr gegenseitig beißt?
Exzellent, würde ich sagen, weil Hamburg inzwischen eine Ganzjahresdestination geworden ist. Also wir haben im letzten Jahr 16,5 Millionen Übernachtungen gehabt. Wieder eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, was außergewöhnlich ist. Wir haben 94 Millionen Tagesgäste und die verteilen sich auf das ganze Jahr. Also auch der Januar inzwischen ist ein Monat, in dem wir die Grenze von 1 Million Übernachtungen überschreiten. Hamburg ist überhaupt keine saisonale Destination mehr. Und für uns aber, wenn Sie das, ich sag mal, das Beißen der Zielgruppen untereinander sozusagen ansprechen oder wie die sich überschneiden, für uns ist in der Tourismusentwicklung für diese Stadt ein Paradigma ganz, ganz wichtig. Und das ist, eine Stadt, die attraktiv ist für Einheimische, ist es automatisch auch für Gäste. Aber eine Stadt, die attraktiv ist für Gäste, muss nicht spannend sein für Einheimische, weil weder Sie noch ich, wir wollen nicht in Disneyland leben. Das heißt, in der Frage, wie wir den Tourismus steuern, wie wir es entwickeln, muss immer die Frage, wie trägt der Tourismus zur Lebensqualität in der Stadt bei, maßgeblich sein. Und deswegen haben wir, glaube ich, wir haben die Ambition, Hamburg international noch deutlich sichtbarer zu machen. Wir wollen gerne mehr Menschen in der Stadt begrüßen, weil wir extrem stolz sind auf diese Stadt und was sie zu bieten hat. Aber wir haben auch immer im Blick, wie sich der Tourismus, ich sag mal, in Verbindung zu den Menschen, die hier leben, verhält.
Da sprechen Sie ja einen ganz wichtigen Punkt an, denn es gibt ja eine ganze Reihe von Metropolen, in denen die Bevölkerungsstimmung da ein Stück weit umgeschlagen ist. Ne? Mir fällt da Barcelona ein, vielleicht auch Lissabon. Auf Mallorca hatten wir gerade in Palma eine große Demonstration von Menschen, die mit massentouristischen Aufläufen unzufrieden sind. Wie gut klappt das Ihrer Einschätzung nach in Hamburg? Trotz hoher Besucherströme noch gute Lebensverhältnisse oder gerade damit auch gute Lebensverhältnisse für die einheimische Bevölkerung zu schaffen?
Ja, ich würde erstmal, bevor ich auf Hamburg eingehe, durchaus die Lanze brechen, auch für die Kollegen beispielsweise in Barcelona, die sehr, sehr genau wissen, welche Art von Tourismus der Stadt gut tut und was ihr auch vielleicht nicht gut tut und deswegen auch sehr viele Maßnahmen ergreifen. Genau, ich sag mal, in diesem Motto, wie ich es gerade beschrieben habe, die Stadt muss erstmal attraktiv sein für die Einheimischen und der Rest kommt. Also die gleiche Denke haben die lieben Kollegen in Barcelona auch. Und das ist etwas, was die führenden Tourismusorganisationen in Europa alle miteinander verbindet. Genau dieses Bewusstsein. Es geht nicht mehr darum zu sagen, wie steigern wir die Übernachtungszahlen, sondern wie kann Tourismus für die Lebensqualität in der Destination ein wichtiger Faktor sein. Und hier in Hamburg ist es so, dass wir vor einiger Zeit eine beachtliche Zahl von Hamburgern und Hamburger gefragt haben, wie sie den Tourismus in der Stadt sehen. Mhm. Und 9 von 10 sagen, ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das ist auch eine Botschaft, die wir in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, an jeder Stelle immer wieder erwähnt haben. Was für uns aber sehr spannend war zu sehen, ist, dass 7 von 10 sagen, der Tourismus ist wichtig für die Lebensqualität in der Stadt. Und jeder zweite sagt sogar, der Tourismus ist wichtig für meine persönliche Lebensqualität. Was meinen die damit? Die Vielfalt der kulinarischen Angebote gibt es, weil wir so viele Gäste haben. Die ÖPNV-Taktung in Hamburg oder auch die, ich sag mal, intermodularen Angebote, ÖPNV, Stadtrat, Moja und, gibt es, weil wir so viele Gäste haben. Wir haben eine Elbphilharmonie, eine Leishalle, eine Staatsoper, bald eine neue Oper, bis hin zu all den Angeboten auch in Richtung Subkultur, weil wir so viele Gäste haben. So, das heißt, den Menschen in Hamburg schon sehr, sehr klar, welchen Wert diese Vielfalt der Stadt hat und wie viel davon auch von den Gästen getragen wird. Und wir haben in Hamburg in den letzten Jahren 225 Millionen Euro Mittel aus der Kultur- und Tourismustaxe eingenommen. Die fließen zurück in Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, die alle sonst überhaupt nicht so finanziert werden könnten. So, das heißt, Okay. Auch dieser Kreislauf, Gäste, die nach Hamburg kommen, tragen mit ihrem Besuch dazu bei, dass Hamburgerinnen und Hamburger tolle Erlebnisse haben können, Festivals besuchen können, dass es diese Festivals gibt. Der ist vielen bewusst, sodass wir ein sehr gutes Tourismusbewusstsein haben. Ist die Stadt mal voll? Ja, ist sie. Stehe ich mal im Stau? Ja. Bekomme ich mal auch keinen Platz in meinem Lieblingsrestaurant? Ja, natürlich. Wir sind eine Metropole mit fast 1,9 Millionen Einwohnern. Da ist das sozusagen normal, aber wir haben ein sehr ausgeglichenes und gutes Bewusstsein für den Tourismus in der Stadt.
In anderen großen Städten gibt es ja auch ein Konkurrenzverhältnis zwischen, ich sag mal, der Ferienvermietung über Airbnb und andere Kanäle, die sich da ausgebreitet hat, und ja, den Mieten und Immobilienpreisen, die dann die einheimische Bevölkerung treffen. Wie gut ist das Ihrer Einschätzung nach in Hamburg austariert und gibt es da Handlungsbedarf oder nicht?
Ja, große Städte in Europa haben grundsätzlich, würde ich sagen, zwei Herausforderungen. Das eine ist, wie organisiere ich Mobilität in der Stadt, sodass es ineinander greift? Und das zweite ist, wie kann ich bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen? Und wenn Sie vorhin Barcelona und Palma ansprechen, dann sind die Reaktionen dort, die haben das Ventil Tourismus, aber die Grundlage oder die Ursache ist wahrscheinlich vielmehr die verfehlte Wohnungsbaupolitik in den Städten. Und wir haben in Hamburg, als Airbnb sehr sichtbar auf den Markt kam, sehr früh gut reagiert, indem wir gesagt haben, es soll überhaupt nicht verboten werden, aber es muss reguliert werden. Und das, was jetzt auch EU-weit als neue Short-Term-Rental-Regulatorien entstanden ist, das haben wir einen Großteil davon schon 2018 hier gehabt. Das heißt, eine gewisse Transparenz, auch eine Nachverfolgung, wer denn überhaupt wie vermietet. Und von daher ist Airbnb auch kein großes Thema hier im negativen Sinne. Und selbst Airbnb sagt immer, schaut nach Hamburg, wie es dort geregelt ist. Wir haben hier keine großen Themen damit.
Anderes Thema. Hamburg war ja immer für sein Schiedwetter bekannt.
Alles Gerüchte. Liquid Sunshine, alles, würde ich sagen.
Alles
Liquid
Gerüchte. Sunshine. Ja, okay. Und man hat manchmal den Eindruck, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Ich meine jetzt nicht am praktischen Wetter in Hamburg, aber Wir erleben gerade in diesem Sommer auch in Deutschland, aber nicht nur, eine Hitzewelle nach der anderen. Es wird ganz schön heiß und das ist natürlich gerade für einen Städtebesucher auch immer eine Herausforderung, wenn der so über den glühenden Asphalt laufen darf. Ist das vielleicht ein Punkt, der Hamburg ein bisschen in die Hände spielen könnte? Und gibt es tatsächlich erkennbar sowas wie einen immer mal wieder formulierten Trend zu Coolcation oder was Ähnlichem?
Ja, das Thema geistert in der Tat immer wieder durch die Medien. Und natürlich ist es hier schön, durch die Grünflächen, die Hamburg bietet. Viele asiatische Gäste sagen immer, es ist die Stadt, die aus dem Wald kommt. Und durch die vielen Wasserflächen, dass wir hier diese, ich sag mal, kühle Brise auch haben. Ob das nachhaltig jetzt im Sinne wirklich nicht nur ein Trend ist, sondern auf Dauer ein Thema ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich war selber jetzt auch gerade auf den Balearen unterwegs. Und natürlich sind 38 Grad auf einer Baleareninsel irgendwie schwer auszuhalten irgendwann. Aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob das dauerhaft wirklich ein Thema ist. Aber klar ist natürlich, dass die Lage, die Lebensqualität hier, die Wasserflächen das ganze Jahr über attraktiv sind.
Na klar. Sie sind ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch international recht viel unterwegs, ne, und arbeiten da mit anderen touristischen Organisationen zusammen, tauschen sich aus. tauschen auch Erfahrungen aus. Gibt es denn eigentlich auch im regionalen Umfeld, wo ja auch einige Orte sind, die touristisch durchaus interessant sind, Kooperationen mit den dortigen Tourismusorganisationen?
Ja, es gibt unterschiedlichste Gremien, in denen wir auch damit dabei sind, sei es jetzt auf nationaler Ebene die Magic Cities, also die größten deutschen Städte, wo sich die Geschäftsführung und Marketingverantwortlichen sehr offen austauschen. Das gibt es auch auf Länderebene, wo wir mit Bremen und Berlin natürlich eine besondere Rolle als Stadtstaat haben, aber auch auf regionaler Ebene, wo Visit Northern Germany, ehemals das deutsche Küstenland, wo wir auch in dem Kreis sehr eng miteinander kooperieren, wo wir gemeinsam Märkte auch angehen. Aber vor allen Dingen, was da immer wieder im Vordergrund steht, ist der Wissensaustausch, weil wir letzten Endes, ich bin mal gefragt worden, ob so eine Metropole ganz andere Herausforderungen hat als eine Kleinstadt. Und de facto sind es die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Wir gehen sie vielleicht anders an, wir haben vielleicht auch andere Möglichkeiten, aber es sind die gleichen Fragestellungen. Und das, was wirklich am wertvollsten ist, ist dieser offene Erfahrungsaustausch, weil wir uns, egal in welcher Konstellation, überhaupt nicht als Wettbewerber sehen, sondern eher voneinander profitieren. Also wie bringen wir KI ins Unternehmen? Wie bringen wir KI auch in die Destination? Wie können wir das Thema Nachhaltigkeit angehen oder auch das von Ihnen angesprochene Thema Schnittstelle zwischen Menschen, die in der Region oder in der Stadt leben und Gästen? Da ist der Austausch mit den Kollegen regional, national und auch international extrem wertvoll.
Und die Bedeutung ist mittlerweile Ihrer Einschätzung nach auch allen Akteuren klar? Fragezeichen, denn es gab ja immer mal so ein geflügeltes Wort, wo es dann hieß, naja, der größte Gegner und Feind einer touristischen Gemeinde ist die Nachbargemeinde vermutlich. Und oft hatte man dann auch das Gefühl, dass da auf der lokalen Ebene so ein bisschen so agiert wurde. Hat sich das tatsächlich geändert?
Da sind wahrscheinlich die Länderkollegen bessere Ansprechpartner, weil die genau mit dieser Situation natürlich umgehen müssen. Ne? Wenn ich in einem Flächenland für Tourismus verantwortlich bin, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass, ich sag mal, auf regionaler Ebene Gemeinden da durchaus Rivalitätsgedanken haben. Das meinte ich vorhin damit, Bremen, Berlin und wir haben da den großen Vorteil, als Stadtstaat agieren zu können und sehr in einem sehr klar definierten Raum, aber auch wirklich agieren zu können. Das heißt, wir haben mit diesen Rivalitäten, die es vielleicht auch geben mag, überhaupt kein Problem.
Okay, zum Abschluss noch eine Frage. Wenn Sie einen persönlichen Wunsch frei hätten für Ihre Stadt, für Hamburg, welcher wäre das?
Weiter große Ambitionen auch haben. Also das, was uns die Elbphilharmonie, und dann komme ich zurück zum Anfang unseres Gespräches, mitgegeben hat, durchaus sich trauen, in gewissen Feldern zu sagen, wir wollen eine der drei Besten der Welt sein. Ich glaube, dass uns das auch hin und wieder gut zu Gesicht steht. Ich mag die norddeutsche Art des Selbstbewusstseins, dieses, im Englischen sagt man, humble sein, also demütig durchaus sein, aber trotzdem selbstbewusst. Und manchmal hilft es aber auch, deutliche Ambitionen zu formulieren. Und ich glaube, dass Hamburg beispielsweise, wenn wir das Thema Kulinarik uns anschauen, es gibt Städte, die in der Welt als Food Cities bekannt sind. Kopenhagen zählt dazu, Kapstadt, jetzt auch Lima. Und für mich gibt es überhaupt keinen Grund, warum nicht auch Hamburg das sein könnte. Wir haben tolle Köche, wir haben Köche, die auch reden können, die Entertainer sind, die eigene Marken sind, wir haben tolle Locations, wir haben den Bezug zur Regionalität. Also Hamburg könnte auch in dieser Phalanx durchaus eine Rolle spielen. Und warum das nicht auch hin und wieder mal deutlich formulieren?
Lieber Herr Otremba, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Schmicke, ich danke Ihnen für das tolle Gespräch.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.